Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Johannes Schmiedle.
Herzlich willkommen in einer Fokussendung, in der wir auf Reisen gehen.
Tourist in the air. Ja, er fliegt den Globus aus. Tourist in the air. Eine Woche außer Haus. Und so manche Meridiane überquert er auf dem Flug. Ja, bis ans Ende der Welt. Und er kriegt niemals genug. Und alle. Zweiter Punkt. China kommt, und da darf ich voller Stolz darauf verweisen, dass die Beziehungen zwischen Vorarlberg und China speziell eng sind, weil, Sie wissen es ja alle, der chinesische Parteichef heißt Xi. Xi Jinping! Die Mutter kommt aus Hohenems. Und die Chinesen werden kommen. Sie kommen aus Peking und fahren nach Nanjing. Sie kommen aus Nanking und fahren nach Hatting. Aus dem Reich der Mitte bis hin nach Mittelberg. China kommt sehr bald her.
Der Sänger und Kabarettist Markus Linder gab den musikalischen Reisebegleiter bei den 25. Kleinwalsertaler Dialogen im Walserhaus in Hirscheck. Sie standen unter dem Thema »Schöne neue Welt«. Das Kleinwalsertal ist die drittgrößte Urlaubsdestination Österreichs. Der Tourismus ist hier der wichtigste Wirtschaftsfaktor, Sommer wie Winter. Tourismusexperten betonen die Notwendigkeit von Kontaktpunkten und Emotionen mit und für den Gast.
Meine Mutter hat bestimmte Kontaktpunkte perfekt gespielt, war immer da, wenn Gäste angereist sind. Das tun sie natürlich auch. Ja. Wenn sie abgereist sind, wurde die gesamte Familie, wir Kinder, wurden mit Hangerln, wissen Sie, was Hangerln sind? Ausgestattet vor die Tür und wir sind draußen gestanden. Ja. Mehr Emotion können sie nicht erzeugen. Na. Und meine Mutter hat immer dann dazu gesagt, und wenn sie gut angekommen sind, dann rufen sie bitte an, dass sie gut angekommen sind. Und die haben angerufen und gebucht. Also wir waren immer in der Regel ein Jahr vorher wieder voll.
Das ist Professor Hubert Jozilla. Er ist Leiter des Departments für Tourismus und Freizeitwirtschaft am Management Center Innsbruck. Der Tourismusprofessor vertiefte den Gedanken, der Gast darf nicht König, er muss Partner sein. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Destinationsentwicklung. Was kurz sperrig klingt, orientiert sich an purer Emotion. Es wird die Rede sein vom Reisen, von Glücksgefühlen, von Sehnsüchten und Vorfreuden. Reisen ist Auf- und Ausbruch aus dem Alltag. Die Gastgeber sind in einer besonderen Rolle. Sie studieren auch die Glücksforschung.
Wo wir ja die Urlaubsmacher, die Glücksmacher und so weiter sind, Sehnsuchtmanager, wie man das alles nennen kann, wir haben hier unser Feld.
Die Gastgeber empfangen mit den Reisenden sensible Partner in sensiblen Regionen, in einer Welt, die Balance und Nachhaltigkeit verlangt. Da staut es sich mitunter, man leidet an Überfüllung. Das Schlagwort lautet Overtourism.
In den Städten spürt man das ganz, ganz stark. Wo es sich füllt, ja, fällt mittlerweile unter diese Kategorie des Overtourism hinein. Und es braucht Rezepte. Ja, Aufstand der Bereisten findet statt. In den Städten, natürlich ist Venedig ein Sinnbild dafür.
Diese Partnerschaft kommt ins Ungleichgewicht, wenn zu viele Reisende auf einmal kommen. Bevor von den Motivlagen der Reisenden zu Landschaftserlebnis, Ruhe und Entspannung die Rede sein wird, lohnt es sich eingangs die Tourismusströme. Man muss es ob der großen Zahl, so nennen, sich anschauen. Professor Hubert Ziller nennt die Zahl der jährlich weltweit gebuchten Reisen.
Wir sind bei 1,35 Milliarden internationalen Reisen. Wir werden uns sehr schnell auf 1,8 und auch sehr schnell auf 2 Milliarden bewegen. Ich kann mich gut erinnern, dass wir um diese Zeit herum begonnen haben, die erste Milliarde wird irgendwann fallen, da hat man noch ganz stolz diese Steigerungszahlen gebracht. Das mit den Rekorden und mit den Ankünften ist ja so eine Sache geworden. Ja, also der Stolz hat eher nachgelassen, man will gar nicht mehr so sehr reden über die Kurve nach oben. Ja, Wertschöpfung ist das schöne Wort. Ja. Aber es ist eine Realität. Das ist eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Es hat sich sehr, sehr viel in dieser Welt in Bewegung gesetzt. Und in erster Linie natürlich in Asien. China ist in Bewegung gekommen und da kommt noch was nach. Wir sind bei knapp 5% Durchdringung Chinesen, die einen Reisepass haben. Also da kommt noch was nach. Ja, Amerika übrigens sind es 30%. Ja. Das ist ja auch kein Rekordwert. Obama hat da noch 5% zulegen können. Bei Trump werden es jetzt wieder weniger. Also wir haben eine enorme Dynamik, die natürlich dieses Reisen global verändern wird. Ja, wir sehen das schon nicht. Und wir sehen natürlich auch, dass Europa, da irgendwo da drinnen sind auch dann wir dabei mit unserem Alpentourismus. Wir haben ein Wachstum vor uns in Europa, das kommt aber von außen. Sehr interessant, unsere Studenten fahren ja auch quer durch die Welt. Ja. Und sie nehmen das Bild auch wahr. Europa ist eine schöne Boutique, a cultural place. Also wenn Sie in Asien sind, dann sind wir so richtig lieb, nett, kulturell und das ist so spannend. Ja. Man kann das auch in 5 Tagen dann machen. Ja. Das ist also der Blick auf diese Welt. Und da dazwischen drinnen bewegt sich, oder vielleicht noch, damit wir das mit der Statistik da noch ein bisschen ausgemalt haben, der große Teil ist in der Luft unterwegs. Ja, der große Teil ist in der Luft unterwegs. Der zweitgrößere Teil ist mit dem Auto unterwegs. Ich nehme an, Sie werden bei 100% Anreise mit dem Auto im Kleinwalsertal sein. Wir sind im Alpentourismus generell, Tirol beispielsweise 87%. Das würde schon nahelegen, dass wir zu den nachhaltigeren, auch ökologisch betrachteten Tourismusformen gehören. Also da fangen Sie an. Ja? Ist aber nicht allen so bewusst. Wir sind immer in einer medialen Reaktion, also einem reaktiven Kampf, weil man immer gesagt wird, das ist nicht so nachhaltig. Also im Vergleich international sind wir äußerst nachhaltig, was die Anreise mal betrifft, da geht's los. Trotzdem wieder die globale Dimension, selbst der ganze Flugverkehr macht, was diesen Fußabdruck weltweit betrifft, da sind wir noch unter 10%. Was ist der Grund? In erster Linie natürlich Erholung, es ist Leisure, es sind Erholungsurlaube. Dann eben auch Freunde besuchen, ja, teilweise mit Pilgerreisen hat alles begonnen, möchte gar nicht so weit ausholen, und die Geschäftsreise. Ja. Das ist die Welt. Und wenn wir jetzt in den Alpentourismus gehen, ohne dass wir auf das näher eingehen, dann können wir wohl sagen in diesem Bild, wir sind in einer enormen Wettbewerbssituation. Ja. Das heißt, wir sind nicht ganz alleine da. Warum? Auf das möchte ich ein bisschen eingehen. Welche Faktoren hier maßgeblich sind? Sie werden den Begriff des Kundenproblems, des Gästeproblems in den nächsten Minuten öfter hören. Ja. Das hat eine Bedeutung. Wir lösen nämlich alle das gleiche Problem. Unser Problem, das wir aus unserem Alltag raus wollen, das lösen andere auch. Und in dieser Wettbewerbssituation stehen wir. Wir haben Wettbewerber, die ganz was anderes anbieten, aber das gleiche Problem lösen. Es geht ganz stark um Fragen wie Erlebnis. Ja, Erlebnis kann man sogar designen, kann auch beeinflussen in dieser Form. Und es wird auch ganz stark, und auch das soll ganz stark herauskommen, dass dieses Urlauber sind wahnsinnig bequem geworden in der Breite. Ja, wir lassen uns also, wir haben viel Chancen in dieser Servicierung und da steckt viel, viel Potenzial drinnen. Und man hat auch gesehen, dass ganz große Tourismusformen, die entstanden sind in den letzten Jahrzehnten, genau auf diesen Punkt gesetzt haben.
Der große Teil der weltweit Reisenden, nämlich 51%, ist mit dem Flugzeug unterwegs, 37% mit dem Auto, 4% mit dem Schiff und nur 2% mit der Bahn. Die Alpenregion stehe mit anderen Weltregionen im Wettbewerb. Hubert Ziller zeigt das Bild eines gigantischen Baukomplexes im Abendlicht. Es stellt sich heraus, es ist ein Hotelkomplex in Singapur, bestehend aus 3 Türmen, oben drüber ein riesiger Pool in Schiffsform.
Das Marina Bay Sands Hotel, 5000 Betten, 99,5% Auslastung. Der Großteil bleibt 1 bis 2 Nächte, weil jeder muss da mal gewesen sein. Status. Ja. Dieser Pool oben ist der Instagram-Spot schlechthin. Eine totale Veränderung einer Welt, die früher ganz anders gedickt hat, passiert gerade auch in den großen Städten. Und dort ist auch ein Punkt erreicht, wo natürlich auch viel Effekte dazukommen, die es vielleicht so nicht geplant worden. Singapur hat ein völlig neues Bild bekommen, aber nicht nur Singapur. Wir haben andere Destinationen, die ein neues Bild bekommen haben. Das ist ein modern anmutendes, die nächste Generation der Kreuzfahrtschiffe. Das Cruises-Business ist enorm gewachsen, verdoppelt sich so alle 8 bis 9 Jahre derzeit in Europa. Warum ist das so gefragt? Ich bin letztes Jahr mit einer Gruppe haben wir uns selber auf so eine Cruise als Expertengruppe begeben und haben einige Tage auch mit MSC denen ihr Geschäftsmodell analysiert. Und was die ganz exzellent machen, ist Convenience, Bequemlichkeit. Ja. Dann eine breite Palette fischen sie ab. Von denen, die in erster Linie zum Essen da drauf gehen, bis die, die sich zurückziehen wollen. Es gibt mittlerweile ausgebucht 3 Jahre vorher Angebote World Cruises. Also man kann aussteigen auf verschiedenen Art und Weisen. Sie können auch 117 Tage aussteigen. Sie machen eine World Cruise. Bei 15.000 geht's los. Ja. Das ist ein Geschäftsfeld, das entstanden ist und das natürlich auch viel Diskussion auslöst. Wir hören natürlich nur immer, wenn es dann etwas schwieriger wird, Häfen noch zu finden, wenn sie Städte überfluten und so weiter. Ein Blick in die Zukunft zeigt aber, das ist eine Destination in einer eher optimalen Form. Funktioniert wie ein Kreuzfahrtschiff, ist sehr bequem. Das sind die schwimmenden Hotels von morgen. Jetzt kann man sagen, das gefällt mir nicht, das spricht mich nicht an. Herr Abonte, MSC ist ein Familienunternehmen. Der Herr Abonte hat auch im Grunde diese Einstellung und sagt, als Eigentümer der MSC ist gar nicht unbedingt mein Urlaub. Ja? In Wirklichkeit hat er damit begonnen, dass er seiner Tochter die Aquila Lauro gekauft hat. Ja, ein durchaus bekanntes Schiff und dann ein zweites noch dazu. Weil er neben Cargo auch einmal anderes Schiff haben wollte. Und ist so in einen Markt gekommen, der eine wahnsinnig große Nachfrage erleben wird. Weil sie dieses Erlebnis, diese Gegenwelt in einer perfekten Art und Weise machen. Ein ganz ähnliches Modell, auch unglaublich erfolgreich aus Sicht des Tourismus, ist der Freizeitpark. Auch der deckt dieses Bedürfnis in sehr kurzer Zeit, sehr viel zu erleben, in einer perfekten Art und Weise ab. Deutschlands größter Hotelier ist die Familie Mack. Ja, in Rust, mit dem Europapark, etwa sogar deutlich über 5.000 Betten, in allen Variationen, ja, von Mobile Home Camping bis zum Boutique-Hotel decken sie alles ab, bieten ein perfektes Erlebnis, ganz stark auf die Familie ausgerichtet, die Wasserwelt kommt jetzt dazu, Aufenthaltszeit soll gesteigert werden. Auch dort wieder, ja, also jeder, der Familie hat, der weiß vielleicht, ab und zu müssen wir dorthin, ja, wir sind nach 2 Tagen froh, dass wir wieder da rauskommen, ja. Kinder würden gerne einen Tag länger bleiben. Ein perfektes Angebot. Ja. Also man muss es einfach auch so sehen. Und dann gibt es natürlich uns. Jetzt habe ich bunt gewählt, ich wollte kein Tiroler Beispiel nehmen. Ja. Und da das Walsertal nehmen können, aber die Rosalenzer Heide ist auch ein schönes Beispiel. Unser Alpentourismus. Unser Alpentourismus und letztlich, weil ich diese Beispiele da aufgezeigt habe, es ist ein Wettbewerb letztlich des zu lösenden Kundenproblems und der Emotionen. Ein paar Zahlen dazu, bevor ich einen Unterstützer da nenne. Nicht viele Zahlen, ja, damit ich sie nicht verwirre. Aber nur damit wir die Dimension unseres alpinen Tourismus auch ein bisschen greifen können. Wir haben in den Alpen rund 380, 390 Millionen entgeltliche Nächtigungen und noch einmal etwa 120, 130 Millionen unentgeltliche. Das ist im Freizeitwohnsitzen. Ja. Ganz starkes Modell in Frankreich, der Schweiz und auch in Italien. Auch in unseren Breiten ein großes Thema der Zukunft. Diese Betten sind bestenfalls lauwarm, eher sind sie kalt oder gefroren. Das ist ein großes strukturelles Problem, intensiv zu diskutiert, braucht klare Regelungen. Es entstehen zwar auch intelligente Modelle dazu, aber es ist eine große Problematik, die damit verbunden ist. Dieser gesamte Alpenraum macht etwa 14 bis 15% des Gesamturlaubs in den EU28 aus. Das heißt, wir sind ein Player. Ja. Sun and Beach ist natürlich der größte Player, ja, der Städtetourismus ist auch größer, aber dann kommt schon dieser Alpenraum. Und unser Winter, und auf den möchte ich auch ganz stark hin, wir machen sehr viel Forschung im Bereich Wintersport und Wintertourismus, hat eine hohe Relevanz. Und ohne diese hohe Relevanz des Winters wird der Alpentourismus keine Zukunft haben. Das geht sich nicht aus. 43% der Nächtigungen, über 50% der Umsätze und nahezu 2/3 der Wertschöpfung. Das sind enorme Dimensionen. Ich glaube, ich muss hier im Walsertal jetzt nicht erzählen, wie wichtig der Winter ist, ja, damit wir uns den Sommer in dieser Form überhaupt leisten können. Ich sage es ein bisschen überspitzt. Ja. Aber das ist nicht überall so bewusst. Dass wir viele Betten haben, ist klar, ja, aber die müssen warm sein. Das ist der springende Punkt. Die Bettenanzahl geht übrigens im Alpenraum nicht mehr dramatisch nach oben. In Tirol hatten wir vor 25 Jahren mehr Betten wie heute, deutlich mehr Betten wie heute. Also wir stagnieren auf einem bestimmten Niveau. Fragt die Studenten immer, wie viele Betten hat denn Tirol? Das wissen sie nicht in der Regel, wenn man sich nicht genau informiert hat, sind so 340.000. Und wenn ich frage, was glaubt ihr, in den letzten 20 Jahren zugenommen, gleich geblieben, abgenommen? Zwei Drittel sagt zugenommen, weil das so die Wahrnehmung ist. Die wollen immer noch mehr Betten. Ja? Die Statistik bringt es nicht zum Ausdruck. Ja? Es kommt eine völlige Verlagerung der Betten. Das hat es gegeben in dem Ferienwohnungs- und 4- und 5-Sternen-Bereich. Das wird auch in dieser Region so gewesen sein. Privatzimmerbetten verschwinden, von einer anderen Nutzung zugeführt oder eben in Ferienwohnungsbetten umgewandelt. Also ein hochrelevantes Thema für uns. Der Alpenraum hat eine große Dimension. Über Skifahrertage möchte ich heute gar nicht so sehr reden, aber auch das ist ein riesengroßes Feld mit etwa 160 Millionen Skifahrertagen, etwa knapp die Hälfte aller, was weltweit passiert. Und wir reden in Europa von 50 Millionen Skifahrer. Verteilt sich über die Regionen, auch da nicht so sehr darauf eingehen wollend. Das Einzige, die fünf da, Tirol, Salzburg, Vorarlberg, Graubünden, Wallis, das sind die, wo der Winter stärker als der Sommer ist, auch in der Nächtigungsstatistik. Wie gesagt, von Wertschöpfung gar nicht zu sprechen. Und auch eine spezielle Besonderheit, das werden Sie jetzt nicht alle da lesen, ist schon Tirol und Vorarlberg, wir haben einen ganz, ganz kleinen Heimmarkt. Gut, dass das Walsertal jetzt einen sehr, sehr starken deutschen Markt hat, das liegt auf der Hand. Ja. Aber wir holen die Gäste sehr stark international. Vorarlberg mit über 60% deutsche Gäste, Tirol mit etwa 50%. Ja, also sehr international ausgeprägt. Andere Märkte, wie Graubünden beispielsweise, haben 50% den Heimmarkt. Ja, also die leben ganz stark von ihren Schweizer Gästen. Deswegen ist natürlich in der Schweiz in den letzten Jahren die Euphorie nicht so wie bei uns im Lande. Also wir haben fast goldene Jahre gehabt. Ja. In der Schweiz ist es ein bisschen anders. Der strukturelle Rahmenbedingungen sind schwierig. Das Produkt, würde ich sagen, war auch nicht perfekt. Die sind jetzt dabei, sich neu zu organisieren. Erste Erfolge haben sie. Aber es ist ein weiter Weg. Das heißt, die Gästestruktur ist überall sehr unterschiedlich. Wir sind sehr international ausgerichtet hier.
Wenn wir uns als Urlaubsreisende auf den Weg machen, dann suchen wir auf jeden Fall den Ausbruch aus der Alltäglichkeit. Siller nennt es die Gegenwelten, die der Reisende aufsucht, und die Tourismusforschung ist diesen Aktivitäten und den Dienstleistungsangeboten auf der Spur durch das Erforschen der Motivlage, so Hubert Siller. Warum machen sich Reisende je nach Jahreszeit in bestimmte Regionen auf den Weg?
Wenn man sich die Motivlage anschaut aus unserer Forschung, wo wir mit MC sehr regelmäßig sehr, sehr viel Märkte hinterfragen, befragen, dann sehen wir beispielsweise ganz klar, Motivlage für einen Sommerurlaub bei uns ist das Natur- und Landschaftserlebnis, ist Ruhe und ist Entspannung. Wenn wir uns anschauen, was denn die Angebote sind, dann werden Sie auch sagen, das ist jetzt nicht fundamental neu, aber es muss nicht fundamental neu sein, sondern es muss fundamental klar sein. Und klar ist, dass das Bewegungsthema in naturnahen Landschaften auch das Zukunftsthema sein wird. Wir wurden belächelt, auch als MC, als wir vor 10, 15 Jahren schon gesagt haben, das Wanderthema ist das Zukunftsthema. Es ist schön, dass wir auch biken. Ja? Aber von der Dimension her ist das Wanderthema das größte Thema. Und das wird es auch bleiben. Rad und Bike ist sicherlich etwas, das jetzt mit E-Bike und so weiter sehr angeschoben wird und viele Möglichkeiten bietet. Aber im Wesentlichen sind die Leute sehr bequem, wollen sich in naturnahen Landschaften bewegen, nicht zu sehr bewegen, nicht zu viel Höhenmeter machen, lieber oben starten und geradeaus gehen. Ja, Wasser und Aussicht muss dabei sein. Wenn wir in den Winter gehen, dann kommen zwei Facetten dazu. Sport gewinnt an Bedeutung im Vergleich zum Sommer, also spursportlicher, aktiver. Der keinen Hang zur Aktivität hat, der kommt im Winter in der Regel kaum. Ja. Und das Spaßelement kommt dazu. Spaß und Fun, oft verböhnt. Immer wieder werden Destinationen, die das ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen, als Negativbeispiele des Alpentourismus dargestellt. Auch das könnte man sehr differenziert diskutieren. Ja. Ischgl ist in Summe eines der besten Produkte, das der Alpenraum hat. Absolut, ja, wenn Sie das Skigebiet anschauen, wenn Sie die Qualität anschauen, wenn Sie Service, wenn Sie Kulinarik und all das anschauen. Aber es ist in seiner Außenwirkung und in seinem Imagebild, das sie geschaffen haben, ein bisschen lauter. Und es gibt natürlich dann schon ein paar Spots dort auch, die sind wohl ein bisschen zu laut. Ja, also Spitzen, wo sie dann selber vielleicht keine Freude mehr haben und Skischuhverbote machen. Ja. Wenn wir diese Motivlagen da noch ein bisschen nach dem Alter sehen, und ich habe sogar die Babyboomer noch dabei, ja. Babyboomer ist die erste Nachkriegsgeneration, 1946 bis 1964. Ja. Die haben eigentlich diesen ganzen Tourismus aufgebaut. Das waren die ersten Gäste. Die haben also richtig einmal gezeigt, ja, wie das läuft. Wenn Sie heute in den Urlaub fahren, dann wollen Sie in erster Linie Landschaftserlebnis haben. Ein bisschen Sport darf noch sein. Bewegung gehört dazu. Das Spaßelement ist nicht mehr im Vordergrund. Ja, darüber redet man ein bisschen. Hat man alles gehabt? Die nächste Generation, wo ich mich dann selber mitentdecken darf, Generation X. Eigentlich hat man zu der Generation im Deutschsprachigen hat man gesagt Generation Golf. Wissen Sie, warum Golf? Nicht wegen dem Golfspiel, sondern VW Golf. Also unsere Generation, sind doch noch ein paar da, die war stark getrieben. Wir wollten den Golf, einen Golf 1, idealerweise haben wir damals geschafft. Ja, dann sind wir dabei, ja, keinen Opel, einen Golf. Und Spaß hat hier schon eine Bedeutung. Die nächste Generation dahinter, diese Generation Y, da spielt das Spaßelement neben dem sportlichen Element eine große Rolle für den Winterurlaub. Was will ich damit sagen? In der Motivlage ist in einem Winterurlaub Kommunikation, Unterhaltung, andere Leute kennenlernen ein ganz wichtiges Motiv. Im Sommer ist das nicht so wichtig. Also wir sollten aufpassen, wie gesagt, es muss nicht das Lauteste sein, aber wir müssen kommunikativ bleiben. Ganz was Wichtiges. Wenn wir Leute befragen, die also wirklich sehr viel Erfahrung haben, was ist denn übrig geblieben, dann sind es diese Elemente. Ich werde Ihnen später noch ein anderes Wort dafür vorstellen, das noch besser beschreibt. Also, Motive, Sport und Spaß bei der jungen Generation, das Landschaftserlebnis bei der älteren Generation. So, und diese junge Generation, und jetzt kommen wir auf das zu sprechen, vor eineinhalb Jahren hat eine englische Produktionsgesellschaft angefragt im Tiroler Zillertal, dass sie einen Videospot drehen würden. Sie bräuchten aber dazu ein Skigebiet und eine Straße und die Straße würden sie am Ende des Tales gerne sperren für 2-3 Tage. Ja, woraufhin im ersten Moment einmal der Eigentümer gesagt hat, na, müsst ihr woanders hingehen. Ja. Bis dann ein Familienmitglied gemeint hat, du pass auf, hinter dieser Produktionsfirma steht ein Sänger, den kennen alle, Ed Sheeran. Der Vater hat gesagt, was Ed Sheeran, wer ist denn das? Ich habe gesagt, ja, den sollten wir jetzt nicht übersehen. Und man hat ihn also dann diese Wünsche erfüllt und die haben einen Spot gedreht zu einem Lied, das er zu dieser Zeit gerade veröffentlicht hat, Perfect. Und Perfect zeigt diese Customer Journey, diesen Erlebnistag des Skifahrens. Ja, von der Anreise bis letztlich zur Abreise. Und dieser Ed Sheeran hat damit einige Klicks erreicht, 1,95 Milliarden bis jetzt.
Wir können Ihnen diesen Ski-Erlebnistag hier nicht durch das Video, aber durch die Musik näher bringen. Ed Sheeran reist im Video im Zug an, bevor die ganze Palette an Emotionalität eines Skitages in Bewegung gerät. Über allem steht Perfect, perfekt. Radio ist Kino im Kopf. Ich lade Sie ein, sich Ihren Ski-Erlebnistag zur Musik auszumalen. I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in. Not knowing what it was, I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you loved,
whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. Carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Das Publikum im Walserhaus in Hirschegg ist von dem Video mit der Musik von Ed Sheeran hingerissen. Auch der Sänger selbst spielt mit.
Die Statisten waren übrigens Tiroler. Ja. Also er ist ja Schotte. Ja. Und da ist natürlich schon, es ist eine Verjüngung des Produktes, es ist Emotion, es ist alles, was da hineingehört. Also in Wirklichkeit, ich habe schon nachgefragt, ob er unsere Motive genau studiert hat und ob sie das auf das heraus gemacht haben. Das ist diese Emotion, ja, mit der wir am Start stehen und wo wir in diesem globalen Spiel auch unseren Weg suchen, unseren Lebensraum dafür aber auch ins Rennen schicken. Also mit den Ed Sheeran, ich habe das einmal bei einer Gruppe gezeigt, die für die Kulinarik verantwortlich waren. Und dann sagen, jetzt essen sie Pizza. Ja. Das ist auch eine Realität. Ja. Also wir, wenn wir unsere Wintersportorte anschauen, oder wenn sie, ich studiere ja die Generation auch mit den eigenen Kindern, und wenn es dann heißt, wo gehen wir denn hin und ich mache aber Vorschläge und ist die Pizza dabei, dann ist das Thema schon gelaufen. Ja. Also das ist auch eine Realität. Was ich Ihnen noch mitgeben möchte, ist schon, Skifahren ist im Kern das wesentlichste Angebot. Aber wir haben sehr deutliche Belege schon seit vielen Jahren, dass Bewegung in verschneiten Landschaften oder dieses Erlebnis, dieses Schneeerlebnis vielseitiger wird und geworden ist. Ja, das 5 Tage Urlaub mit 5 Tage Skifahren ist wohl ein Muster, das wir kaum noch finden. Ja. Das heißt, das Thema Bewegung, Winterwandern, Schnee gehen, wirklich Schnee gehen, ja, auf Skatingspuren und so weiter. Da gibt es dann noch ein paar so kleine Moden, ob das der Schneeschuhwandern ist. Das wird nie die große Dimension bekommen, aber das Bewegungsthema, Winterwanderthema geht gewaltig an Bedeutung zu. Ja. 3 Generationen machen miteinander Urlaub, da geht man nicht jeden Tag Skifahren, das geht sich nicht aus. Ja, sondern da passieren diese Elemente, nordische Bewegungsformen werden an Bedeutung gewinnen. Wir haben eine große Studie letzte Woche in Tirol vorgestellt, Skitourenpotenzial, Tourismus. mit einem Ergebnis, dass wir ein eingeschränktes Potenzial sehen, beispielsweise was das Geländetourengehen betrifft. Ja, wir haben eine Regierung in unserem Lande, die natürlich auch die Idee, touristische Ideen haben. Wenn wir Hunderttausende oder noch mehr Geländetourengeher hätten in unseren Regionen, da möchte ich mit der Chef der Lawinenkommission jetzt kein Gespräch führen müssen. Und dann sind wir im Bereich der alpinen Sicherheit, der Nachhaltigkeit, der Ökologie, des Wilds und so weiter, stoßen wir an Grenzen. Auf der anderen Seite sehen wir, wenn es ein wirklich professionelles, gutes Angebot im Pistentourengehen geben würde, dann ist dort ein Potenzial, weil der Grund hier, das Problem, das zu lösen ist, ist Gesundheit, ist Fitness, ist Bewegung, ist Sport. Wir brauchen dort einen großen Parkplatz, ja, und eine neue Anreise. Also, Bewegung in naturnahen Landschaften, winterlichen Landschaften mit Winterwandern, nordischer Bewegung ist ein Thema. Und es gibt auch Destinationen, die auch erkannt haben, dass Rodeln ein Thema ist. Man kann sich auf Rodeln wirklich spezialisieren, das funktioniert. Aber wenn, dann müssen Sie es richtig machen. Sie brauchen eine Schneegarantie, beschneite Rodelbahn, die muss breiter sein, idealerweise wie ein Fahrweg, sonst ist das mit dem Beschneien auch nicht so einfach. Und sie muss blau sein, blau im Sinne einer Piste, ja. Rot und Schwarz ist auch auf den Pisten nicht so ideal, ja. Und beim Rodeln geht es gar nicht.
Fun ist wichtig, Spaß ist wichtig, wenn er nicht gerade übertrieben wird. Ein bisschen Spaß muss sein. Wir hauen uns in die Hucke rein, hüpfen herum mit Skischuh und singen Schubidoo. Die Bequemlichkeit ist ein wichtiger Punkt, die Convenience. Da fällt mir nur ein Rap ein. Ich bin doch nicht blem blem, lieber Han ist schon bequem. Weil meine echte Linien's, das ist doch nur Convenience. Jetzt alle! Super! Ich wusste es. Die Besucher der Dialoge reppen sich die Seele aus dem Leib. Der Publikumsteil geht 17 Minuten. Nein.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
In der Fokussendung von Radio Vorarlberg sind wir den Reisen und den Sehnsüchten, Vorfreuden und Vorstellungen, aber auch allen Beteiligten wie Gast, Gastgeber und Mitarbeiter auf der Spur. Wir tun dies mit Professor Hubert Ziller. Er ist Leiter des Departments für Tourismus und Freizeitwirtschaft am Management Center Innsbruck. Ziller macht deutlich, mit den Reisenden treffen heutzutage alle möglichen Sprachen, Kulturen, Religionen und somit auch alle Wertvorstellungen in Reisedestinationen aufeinander.
Wir haben alle Wertvorstellungen da. Alle. Die Millennials ticken ein bisschen anders. Die Generation Y wird nächstes Jahr 40. Ja, also das ganze Jung sind die dann auch nicht mehr. Gell? Aber sie haben einen anderen Zugang, sie haben eine andere Sensibilität, sie hinterfragen viel. Ja. Wenn wir, also bei uns auch unsere Studenten in den ersten Wochen große Themen, natürlich Nachhaltigkeit, natürlich Klimawandel. Ja, studieren alle Tourismus und glauben, dass der Klimawandel den Tourismus relativ schnell im Alpenraum an seine Grenzen führen wird. Ja, Sensibilität dafür ist da. Im Übrigen, wir sind sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Der Klimawandel wird den Wintertourismus nicht zum Erliegen bringen. Es wird die große Herausforderung der Winteraffinität sein. Ja, im Wettbewerb der Freizeitaktivitäten. Ja, dass wir nicht nur mehr E-Sportler haben, sondern auch noch andere Sportler haben. Wenn wir wirklich in die Tourismussoziologie hineinschauen, dann ist es ganz klar, es geht um Sehnsüchte. Es geht um Gegenwelten. Es geht um Vorfreuden. Das größte Glücksgefühl im Urlaub haben wir nicht während dem Urlaub, sondern vorher. Diese Sehnsucht. Spät buchen ist irgendwie nicht schlau. Ja? Weil wir freuen uns zu wenig lang drauf. Ja? Hinten lässt es auch wieder nach. Und wir suchen diese Gegenwelten. Gegenwelten, die, wenn man auf Enzensberger zurückgeht, vor 60 Jahren, sagte er bereits schon, Touristen sind auf der Flucht aus selbstgeschaffenen Realitäten. Also wir schaffen uns eine Realität in unserem Alltag, wo wir ab und zu fliehen müssen. Und fragen Sie, vielleicht auch unsere nördlichen Nachbarn, wie so die Jahresplanung ausschaut, was Urlaub betrifft, dann kriegen Sie sofort einen detaillierten Plan, wie oft Sie aus diesem Alltag flüchten. Der Impuls, den Alltag zu verlassen, war ein ganz zentrales Element für den Tourismus. Aber Heuwinkel hat in der Arbeit auch gesagt, die Abkehr vom Alltag alleine ist ein bisschen zu wenig. Es müssen ein paar Aspekte dazukommen. Und es geht auch um Glück, es geht um Spaß, es geht um Neugierde, was Neues zu erleben. Was ich schon sagen möchte, ist, dass Sicherheit, über das man eigentlich nicht redet und auch nicht zu sehr reden und promoten und Marketing machen sollte, das stärkste Argument ist. Sicherheit insofern das stärkste Argument, wenn wir das global in der Entwicklung sehen, wann brechen Destinationen, Reisemärkte ein? Dann, wenn das Thema Sicherheit ein Thema ist. Wir haben es in ganz kleinen im Jänner gesehen. Plötzlich sind wir medial in diesen Fokus geraten. Achtung, Alpenraum, Lawinengefahr. Ja. Und die Damen sind dann ein bisschen ängstlicher, haben zu den Männern gesagt, ich fahre dir nicht mit. Ja. Und die Großmutter hat auch schon gesagt, dass sie ja da bleibt. Ja. Und das war veritabel. Ja, es waren ein paar Prozent. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es im Kleinwalsertal war, aber in Tirol war das schon spürbar. Ja. Eine Gefahrensituation. Und das ist ein Element, das natürlich in südlichen Ländern viel, viel stärker zu tragen kommt. Es gibt ja auch einen Index der Sicherheit, eine Weltrisikokarte, bei der wir hervorragend abschneiden. Nur Skandinavien und die Schweiz ist vor Österreich. Also ganz eine zentrale Frage, Sicherheit als wesentlicher Motivfaktor für die Breite des Reisens. Ein paar suchen natürlich durchaus auch das Risiko, aber das ist in der Breite nicht vorzufinden. Ein wichtiges Zukunftsthema ist intelligente Mobilität. Das Thema kommt größer. Der Fußabdruck ist zu 80% in der Anreise zu suchen. Das heißt, man darf sich schon die Frage stellen, ja, ist meine Anreise? Aber wir verdrängen sie dann doch lieber wieder, weil ab und zu müssen wir doch auch weiter weg. Ja. Aber es geht um intelligente Mobilität, es geht um Mobilitätslösungen. Der Kunde sucht diese Lösungen. Der Anbieter muss auch darüber nachdenken. Der Alpentourismus tut das schon viel länger, wie wir glauben. Ich weiß nicht, ob Sie es, nehmen wir mal an, im Kleinwalsertal gibt es auch etwas, beispielsweise im Sommer, im Winter, glaube ich, ist ja sowieso inkludiert, dass die Vorortmobilität mehr oder weniger gegen Null gehen sollte. Ein Gast sollte anreisen, wenn er schon mit dem Auto anreisen muss, und danach bleibt das Ding stehen. Kartsysteme im Sommer haben das vielfach inkludiert. Der Gast lernt das, er erwartet es auch. Ich fahre schon viel im Wintersport, und weil der Wintersport immer so in der Kritik auch ist, ist das schon nachhaltig und. Also was den Fußabdruck betrifft, ist ein Flug in die Karibik. Ja, wohl etwa 150.000 bis 170.000 Skifahrertage. Ja, ein Flug mit einem großen Vogel hin und retour ist ein Äquivalent des Riesengroßes. Ja, jetzt kann man das unterschiedlich rechnen. Also die Nebelhornstudie, die gar nicht weit von hier gemacht wurde, hat damals von 22 Kilowattstunden gesprochen für einen Skifahrertag. Ja. Also es sind schon Dimensionen, intelligente Lösungen, Sensibilität bei den Gästen dazu ist da. Studien zeigen aber auch, die Deutsche Reiseanalyse beispielsweise, etwa ein Fünftel achtet wirklich darauf, dass er nachhaltig reist. Über 80% sagen, dass sie es tun, ja, aber nur ein kleinerer Teil tut es dann auch. Also da ist immer zwischen ethischem Konsum, was wir gerne tun würden und was wir tun, da gibt es noch ein bisschen ein Delta.
Wer sich aufmacht, eine Destination zu besuchen, befragt im Vorfeld den Wert seiner Reise. In der Tourismusbranche wird vom Customer Value gesprochen. Hubert Ziller über den Effekt einer Urlaubsreise.
77% kommen erholt zurück. Ein Viertel kommt nicht erholt zurück. Ja, die waren online. Also die waren quasi, Soziologe hat man mal gesagt, das ist ja dann nicht Reisen, sondern das ist ja nur eine Deplatzierung. Ja. Rund 40% kommen glücklich zurück. Das ist super. Ja. Was ist Glück? Ist Glück ein dauerhaftes Gefühl im Urlaub? Die haben Glücksmomente erlebt. Ja, das ist Glück. Ja. Und 11% kommen verändert zurück. Früher hat man gesagt, das sind die, nach Indien gefahren sind. Ja. Die musste man dann irgendwo ein halbes Jahr, Jahr und so weiter, die haben immer noch von Indien geredet. Ja. Aber es passiert natürlich auch, wenn Sie hier im Urlaub in der Region sind. Also Customer Value ist das Zielgröße zu definieren. Wir müssen uns wirklich sagen, Erholung, bieten wir Glücksmomente, schaffen wir möglicherweise sogar Verhaltungsveränderungen. Das Wort Haltung ist ja ganz ein wichtiger Faktor, der ja auch in die Führungen, in die Werthaltungen und so weiter hineingehört. Ja. Haltungen, Und dann ein Satz, den möchte ich unbedingt da lassen: Convenience gewinnt immer. Wenn es Entwicklungen gibt, wenn damit Convenience verbunden ist, brauchen wir uns die Frage nicht mehr stellen, ob sich das durchsetzen wird oder nicht. Ob uns das gefällt, dass wir kein Bargeld mehr dabei haben wollen und auch unseren 2,40 Euro Espresso irgendwo digital bezahlen wollen, ja, mit Alipay, ja, wie es bei den Chinesen ist, der überhaupt nicht versteht, wenn er zu uns bekommt, dass er jetzt für diesen Betrag keine Kreditkarte her oder keine Karte hernehmen darf. Das ist viel zu kompliziert. Geld zu wechseln in einem fremden Land, um damit einen Kaffee zu trinken. Ja. Also ich komme gerade aus der Schweiz gestern. Unglaublich, unglaublich. Dann sofort noch bei jeder Transaktion gibt es 1,50 Euro obendrauf, oder? Unglaublich. Ja. Aber ich kann mich noch erinnern, also selbst in unseren Breiten, gar nicht so lange her, ich meine, es war ja sympathisch, ja, only cash. Ja. Aber die Welt ist da ein bisschen anders geworden. Convenience gewinnt immer. Bei allen Innovationen, egal welcher Art, müssen Sie sich die Frage stellen, schafft das eine neue Bequemlichkeit? Ist dieser Prozess einfacher? Wenn die Antwort Nein ist, dann müssen Sie den Prozess ganz kritisch hinterfragen. Wenn die Antwort Ja ist, sind Sie auf einem guten Weg. Ob das der Liftsessel vom Doppelmeier war, der weicher geworden ist und wir besser entspannt haben, der wärmer geworden ist und die frierenden Damen gesagt haben, Skifahren ist doch nicht so kalt, ja, es macht es bequemer. Das ist der Ausgangspunkt für das alles. Convenience gewinnt immer. Wir müssen uns diese Frage stellen bei allen Services und Dienstleistungen, die wir bieten. Ganz wichtig ist auch das Verständnis zu haben, dass der Gast eine Art Urlaubserlebnisreise macht mit verschiedenen Kontaktpunkten. Da sagt man natürlich Touchpoints dazu heutzutage. Ja. Das heißt Touch, ja, das ist ein Touchpoint. Das sind Kontaktpunkte, wo wir oder wo dieser Gast oder wir als Gast mit möglicherweise dem Anbieter, der Destination, dem Hotel in Berührung kommen. Und da gibt es ganz wichtige Kontaktpunkte, wo wir die Möglichkeit haben, Emotion, Authentizität, ja, was auch immer zu vermitteln. Das ist der erste Kontakt, manchmal recht unpersönlich auf der Buchungsplattform. Ja. Das ist mir aber dann ganz wesentlich, dieser Kontakt, jemand kommt an. Denken Sie an die Generation, also ich komme ja auch, komme aus einem Familienbetrieb heraus, bin mit Tourismus, mit den Gästen in der Küche groß geworden. Sobald ich keinen geschnittenen Schwung mehr gefahren bin, bin ich Skilehrer gewesen und auch Trainer gewesen. Und es ging immer um Kontaktpunkte. Und es ging immer darum, und meine Mutter hat immer zu mir gesagt, du mir ja nie meine, in deine Vorträge einbauen. Das habe ich nicht halten können, weil sie hat das so perfekt gemacht. Ja, sie hat bestimmte Kontaktpunkte perfekt gespielt, war immer da, wenn Gäste angereist sind. Das tun sie natürlich auch. Ja. Wenn sie abgereist sind, wurde die gesamte Familie, wir Kinder wurden mit Hangerln, wissen Sie, was Hangerln sind? Ausgestattet vor die Tür und wir sind draußen gestanden. Ja. Ja. Mehr Emotion können Sie nicht erzeugen. Nein. Das bringt Kempinski nicht zustande und Four Seasons auch nicht, ja, weil mit den Hangerln ist da keiner vor der Tür gestanden. Und meine Mutter hat immer dann dazu gesagt, und wenn Sie gut angekommen sind, dann rufen Sie bitte an, dass Sie gut angekommen sind. Ja, was haben die jetzt gehabt? 6, 8, 9, manchmal sogar 10 Stunden Zeit, ja, über diese Emotion nachzudenken, und die haben angerufen und gebucht. Also wir waren immer in der Regel ein Jahr vorher wieder voll. Ja, also das, der ganze Speisesaal musste rauswinken gehen. Ja. Die Gäste haben gefragt, wann kommen die denn wieder? Ja. Also hätte man in der Theorie nicht besser aufarbeiten können, als wie das in diesen alpinen, kleinen Pensionen, Hotels und so weiter viele Jahre gemacht wurde. Felix Mitterer, wenn man es ein bisschen überzogen hat, hat das ja danach wunderbar verarbeitet, so dass wir auch schmunzeln können drüber. Das heutige Fachwort dafür heißt Experience und Service Design. Wir haben im CI haben viel Forschung dazu gemacht, dieses Kontaktpunktmanagement, natürlich mittlerweile auch mit technologischen Kontakt, also Touchpoints, ja. Die spielen hier jetzt auch eine Rolle. Ja. Wann wir sagen, ein Leitsystem. Ja. Wir werden da noch viel, viel hineinstecken müssen, gerade was Technologie und Convenience und alles betrifft, um auch die Staupunkte, und da gibt es viele, was der Tourismus in dieser Welt hat, in den Griff zu bekommen.
Es seien die Kleinigkeiten, die zwischen Urlaubsglück und Urlaubsunglück entscheiden, betont der Tourismus- und Freizeitforscher Hubert Siller. Siller meint, es seien immer die authentischen und ehrlichen Erlebnisse und somit die Haltung des Anbieters entscheidend. Gleichwohl gelte, der Gast dürfe nicht König, er müsse Partner sein in einem Dreieck von Gast, Gastgeber und Mitarbeitern. Professor Siller appelliert an die Chefs, ihre Mitarbeiter als wichtige Partner zu sehen. Es fällt das Wort Empathie.
Destinationen und Anbieter müssen Resonanzmomente erzeugen. Momente, die einen wirklich berühren. Um das geht es. Urlaub ist keine Wonne von Glücksgefühl über 3, 5, 7, 10, 14 Tage, sondern es ist die Suche nach solchen Resonanzmomenten. Die wollen wir erleben, das Hangerl, was auch immer. Ja? Und darum geht es. Das ist das Glücksgefühl. Glück ist ja auch in der Glücksforschung eher auf Augenblick und nicht auf Zeitraum ausgerichtet. Und Urlaubsglück ist ein Resonanzmoment. Und das halte ich für ganz, ganz wesentlich bei allen Angeboten. Wo haben wir einen Resonanzmoment? Sind wir immer im lauwarmen, netten Bereich? Oder haben wir ab und zu auch einen Ausschlag? Und es sind wirklich oft kleine Dinge, die diesen Unterschied machen. Es sind nicht die ganz großen Dinge. Es ist nicht die nächstgrößere Infrastruktur, die nächstgrößere Brücke oder was auch immer, sondern es sind speziell im Umgang diese Kontaktpunkte, die diese Resonanzmomente auslösen. Also, it's all about resonance moments. Ja. Kommt ein bisschen aus der Glücksforschung heraus, können wir aber für den Tourismus, wo wir ja die Urlaubsmacher, die Glücksmacher und so weiter sind, Sehnsuchtmanager, wie man das alles nennen kann, wir haben hier unser Feld.
Empathie der Chefs hat eine gewisse Zeit lang zu wünschen übrig gelassen. Und da gehört auch das aktive Zuhören dazu. Es ist nämlich so, wenn ein Mitarbeiter etwas zum Chef sagt und es geht hier hinein und hier wieder hinaus, dann ist das sehr schädlich. Psychologen nennen das Oralverkehr. Also, wenn es da auf Durchzug geht, darf ich Sie alle bitten, zum Zeichen des aktiven Zuhörens eine Hand hinters Ohr zu legen, je nach politischer Einstellung hinters rechte oder linke Ohr. Hier ist ein Mensch, er spricht zu dir, hör ihm doch zu, er redet zu dir. Hier ist ein Mensch, dann it's all about Resonanzmomente, Jäger der Momente, Jäger der Momente. Hören Sie meinen Resonanzraum schwingen. Resonanzmomente. We are moment hunters, we are moment hunters. Resonanzmomente.
Wozu nutzen Sie Ihr Smartphone im Urlaub? Eine Umfrage ergab, die Hauptbedeutung liegt im Versenden von Fotos und im Befüllen von Netzwerken. Sie alle kennen die Fotoplattform Instagram. Und die Lieblingsbeschäftigung der Instagrammer lautet, es lebe die Instagrammabilität. Damit ist gemeint, Urlaubsziele werden nach ihrer Social-Media-Verwertbarkeit ausgesucht. Man könnte es auch überschreiben mit, wenn das Foto wichtiger ist als die Erholung. Ein Beispiel ist die Rue Crémieux in Paris, einer wunderschönen bunten Häuserzeile. Dort sind die Bewohner draufgekommen, es geht den Instagrammern nicht um die Bewohner und deren schöne Häuser. Nein, es geht den Fotografen nur um sich selbst. Und letztlich wollen sie möglichst viele Likes.
Instagram ist die Hochglanzbroschüre unter diesen sozialen Medien. Pinterest wird stark kommen, in Amerika schon viel stärker wie bei uns. Bei uns wird das noch unterschätzt. Ja. Aber natürlich, man stößt an Grenzen. Und diese Grenzen können natürlich schon so sein, Rue Crémieux in Paris. Blocken das natürlich, posten das überall. Ja, das sind diese bunte Häuserzeile. Am Anfang haben die Leute noch Freude gehabt, dass sie in tollen Blogs aufgetaucht sind. Mittlerweile sagen die, na, denen geht es ja gar nicht um uns, sondern geht ihnen um die Likes. Die wollen ja möglichst viele Likes abholen und plötzlich sind viele Leute da und das will man dann nicht mehr. Das hat alles zwei Seiten. Ja. Und eine Seite, die ganz massiv diskutiert wird im Tourismus, ist jetzt unter diesem Schlagwort Overtourism. Man könnte wohl einfacher sagen, überfüllt, overcrowded, Grenzen überschritten, too much of a good thing. Das hat sehr, sehr stark auch mit diesem Reiseverhalten in Gruppen zu tun. Man müsste einfach auch sämtliche Reiseführer sagen, gibt's nicht mehr, Guided Tours, würde auch ein bisschen entspannen, da kann aber nicht das Konzept dagegen sein. Ja. In den Städten spürt man das ganz, ganz stark. Aber natürlich im Moment alles, überall wo es sich füllt, ja, fällt mittlerweile unter diese Kategorie des Overtourism hinein. Und es braucht Rezepte. Ja. Aufstand der Bereisten findet statt in den Städten. Natürlich ist Venedig ein Sinnbild dafür. Wenn Sie in Venedig aber die Leute befragen, der MSC-Chef hat uns gesagt, Sie haben sehr klare Studien, 60% der Leute in Venedig sagen, bitte ja nicht die Kreuzfahrtschiffe raus. Die Lagune ist Ihnen wichtig? Nein, die sind kein Problem, wir verdienen damit viel Geld. Also das ist ein Interessenskonflikt, der da auftaucht. Ja. Aber natürlich, too much of a good thing ist dann too much. Ja, Grenzen, die überschritten sind, ist ganz wesentlich. Man muss es steuern, idealerweise auch über wirtschaftliche, also über ökonomische Größen, vielleicht wie den Preis. Wobei eine Gebühr für Venedig zu verlangen, dann habe ich es wieder mit Venedig, wäre wohl auch der falsche Zugang. Dann hat jeder das Gefühl, geht jetzt ins Museum. Seien wir uns aber ganz ehrlich, es ist nicht mehr viel anderes. Es wohnen ja kaum noch Menschen dort. Also wir müssen aufpassen. Managementmäßig könnte man sagen, hier braucht es intelligente Besucherlenkung. Das ist aber ganz schwierig, weil wenn die Leute nur einen Tag zu Ihnen kommen, wollen sie genau diesen Platz sehen. Und der fährt nicht auf den 13 Meter niedrigeren Berg, sondern er will auf den höchsten hinauf. Ja? Und das ist natürlich eine große Komplexität, die wir hier auch haben.
Urlaubsdestinationen gewinnen, sagt Hubert Ziller, wenn das Profil des Angebots klar ist, wenn man weiß, wofür ein Ort oder eine Region steht und wenn die Beteiligten an einem Strang ziehen, damit die psychologische Seite des Produkts aufgeht.
Wir sind Sehnsuchtsmanager, also Sehnsüchte. Ja. Wir wollen am Ende Resonanzmomente erzeugen. Nur homogene Destinationen sind echte Destinationen. Das ist ein bisschen ein Fingerzeig auch in, was ist eine Destination, auch Richtung oft den Verantwortlichen. Es sollte schon eine homogene Wettbewerbseinheit sein. Ganze Bezirke zu einer Destination zu machen, kann kritisch sein. Auch Tirol hat solche Beispiele. Ja. Das wird nie homogen werden. Ja. Das wird immer zerrissen sein. Und die Führungsnetzwerke sind die Leader oder die Architekten der erfolgreichen Destinationen. Und am Ende geht es um Resonanzmomente. Und damit möchte ich es belassen, bedanke mich herzlichst. Vielen, vielen Dank. Danke.
Der Gast darf nicht König, er muss Partner sein. Radio Vorarlberg brachte in der Fokussendung eine Zusammenfassung eines Vortrags, den Professor Hubert Ziller, er ist Leiter des Departments für Tourismus und Freizeitwirtschaft am Management Center Innsbruck, bei dem 25. Kleinwalsertaler Dialogen im Walserhaus in Hirscheck gehalten hat. Den Schlussteil der Zusammenfassung liefert der Sänger und Kabarettist Markus Linder.
Und darf ich Sie bitten, diesen Chor beim Schlusslied zu singen? Destination Leader, Destination Leader, Destination Leader, oh, 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 Destination Leader, und das oh, 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 oh sollte voller Begeisterung sein für den heutigen Vortragenden und für empathische Gästebetreuung. Destination Leader, Destination Leader, Destination Leader. Destination Leader, Destination Leader, Destination Leader. Für die Mama da der Winken und die Gäste fühlen sich wohl. Immer wieder kamen sie zum Urlaub nach Tirol. Die Touchpoints muss man setzen, so wie es Mama tat. Professor Ziller gibt uns allen diesen guten Rat. Ein Applaus für Hubert Ziller. Oh, oh, oh. Destination Leader, Destination Leader, Destination Leader, oh, 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 oh. Dankeschön.
Wir danken dem Tontechnik-Team der Kleinwalsertaler Dialoge für die Unterstützung. Wir, das sind Tonmeister Klaus Feuerstein, Hans Hammer sowie Johannes Schmidl als Gestalter dieser Sendung. Nicht zu vergessen, dass die größten Glücksmomente bei der Buchung des Urlaubs zu finden sind. Ungebucht gehen wir allerdings ins Wochenende und empfehlen uns. Machen Sie es gut.